Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Was für eine schöne Abwechslung. Ganz ohne Komplikationen oder Krankheitsausfälle sind wir nach einer Woche erneut auf Sendung. Freut euch auf unsere aktuellen Reviews und diverse Zahlenspielereien bei den Neuigkeiten. Die Trailer versprühen dagegen einiges an Retro-Charme, denn es gibt 20er Jahre Western, 60er Jahre Kino, 90er Jahre Sitcoms und ganz passend dazu einen Schwarzbären mit einer Überdosis Kokain. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mm. Genau, wir haben quasi fast gar nicht aufgehört, so fühlt es sich für mich an. Ne? Die letzte Woche ist so frisch noch und deswegen, hallo Ronny, wir können direkt weitermachen eigentlich, ich bin noch voll drin und herzlich willkommen.
Danke für diese sportliche Anmoderation, Alex.
Ja, es ist wirklich, ich bin noch total fest im Sattel, muss ich gestehen.
Ja, on fire.
Bin ich natürlich immer wie ein Profi, ne? Ja, keine Frage, aber ja, ist fast schon ein kleines bisschen ungewohnt.
Man merkt wieder, den Elan und die Spritzigkeit. Wo nimmst du das her, Alex? Wo nimmst du das her?
Ja, das hat mich tatsächlich noch niemals jemand gefragt, von daher vielen Dank, lieber Ronny.
Aber ja, es ist mal fast schon ein bisschen ungewohnt. Falafel. Ungewohnt, direkt nach einer Woche direkt die nächste Sendung nach.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte es eigentlich fast schon auf die Neujahrsvorsätze schieben, aber soweit sind wir ja dann doch noch nicht ganz. Wobei es ja jetzt hier tatsächlich die erste Vorweihnachtsepisode ist, der erste Advent ist rum.
Oh, das stimmt.
Ne?
Und der zweite ist ja, stimmt, was hast du gerade gesagt, erste oder zweite?
Na, wir sind im zweiten jetzt.
Ja, stimmt.
Happy Hanukkah. Nee, keine Ahnung, aber wird auf jeden Fall weihnachtlich, langsam aber sicher.
Bist du schon in Stimmung? Hast du schon ein paar Weihnachtsfilme abgehakt?
Ich bin sonst ja nicht so der Weihnachtsfan, muss ich gestehen, aber mit Nachwuchs kriegt das tatsächlich wieder so ein bisschen mehr Drive einfach, weil für den Nachwuchs ist es halt cool nochmal so, dann diese Magie halt, das ist ziemlich cool. So fühlt man sich auch ein bisschen zurückversetzt. Das ist ganz, ganz nett. Freue ich mich dann auch auf die kommenden Jahre.
Und hast du jetzt schon was gesehen oder nicht?
Sollen wir zu den Ruckzuck-Reviews kommen, sagst du? Ruckzuck-Reviews. Da hast du wie immer zwei mitgebracht. Ich wie immer nur einen.
Ja, ich versuche mal, ob ich dich trotzdem
meinen Weihnachtsbeitrag gerne sandwichen.
Dann sandwiche ich dich gerne wieder, ja, mit meinen zwei Reviews, die ich mitgebracht habe.
Herrlich.
Soll ich
möchte
mal
es
anfangen?
Gar nicht mehr anders mittlerweile.
Ja, es ist, fühlt sich vielleicht irgendwann komisch an, wenn wir es nicht mehr so machen sollten.
Das glaube ich auch. Irgendwann komme ich mit rein, dann weißt du mal, wie sich das anfühlt.
Da bin ich auch mal gespannt. Holy moly, Alex. Das ist, okay, ich werde dich dran erinnern irgendwann.
Genau. Hier. Ronny, Bucketlist, oberster Eintrag.
Vielleicht wird irgendwann so ein Wettbewerb draus. Ich habe heute 5 mitgebracht.
Dann brauchen wir aber tatsächlich, glaube ich, so einen Buzzer, der irgendwie nach 60 Sekunden einmal so und dann muss er fertig sein.
Das stimmt allerdings, ja, wie bei Tabu, so eine Tröte.
Ja, irgendwie
oder
sowas,
jedes andere Spiel, was so eine Tröte hat.
Und dann muss das letzte Wort meiner Review, das erste Wort deiner Review, ist egal.
Oh, cool. Klingt gut. Lass mal ausdüften. Die Ideen sprießen. Ich habe da gesagt, on fire. Alex hat Elan mitgebracht. Aber ich
darf
anfangen.
Review,
genau. Und es ist überhaupt gar nicht weihnachtlich, denn es wird relativ warm und sandig. Und zwar habe ich nachgeholt Woman King.
Oh, okay.
Der ist schon ein bisschen älter. Der kam am 6.10. in die Kinos und wir haben den ja komplett unter dem Radar fliegen lassen. Wir haben weder über den Trailer gesprochen noch über das Release, glaube ich.
Der Trailer kam so ein bisschen in einer Zeit, wo, glaube ich...
Waren wir da offline? Kann das sein?
Ja, vielleicht waren wir auch offline, aber ich glaube, es war halt auch viel anderes. Wir haben wir ja schon gesagt, stärker selektieren in manchen Wochen als in anderen. Könnte auch da der Grund gewesen sein. Aber ja, ich habe natürlich trotzdem auf dem Schirm gehabt. Ne?
Und ist ja ganz interessant, denn es ist ja der neueste Film von Gina Prince Byfoot und die hat ja zuletzt die Old Guard auf Netflix gemacht mit Charlize Theron. Und da haben wir eine ganze Folge drüber verbraten, wie wir den Film fanden. Und wir waren ja eigentlich ganz angetan.
Yes, das, und deswegen ist ja auch gut so, dass es einen zweiten Teil von The Old Guard gibt, auf jeden Fall.
Nicht mit der gleichen Regisseurin, nicht mit der Gina, aber...
Echt, das wusste ich gar nicht. Oh no.
Ja, die produzieren ja gerade.
Das ist mir kleines Herzchen gebrochen. Nee.
Weil ich glaube, sie sind ja jetzt quasi schon in der Produktion und es hat sich, glaube ich, ein bisschen überschnitten mit The Woman King.
Ah, verstehe, vielleicht war dann, ja, Scheduling-Konflikt.
Ja, genau, so shit. Tatsächlich diesmal vielleicht sogar wirklich, ja. Ist ein Film mit Viola Davis in der Hauptrolle, geht über 2 Stunden, 2 Stunden und 15 Minuten, um genau zu sein.
Ja, und es geht das da, gehört.
Und es spielt aktuell in einem afrikanischen Königreich namens Dahomey. Und dieses Königreich wird von einer rein weiblichen Kriegertruppe verteidigt. Und da sagt man ja, das ist auch gleichzeitig so ein bisschen historisch auf, also beruht auf wahren Begebenheiten und war gleichzeitig auch so ein bisschen die Inspiration für Black Panther, wie man da so quasi Wakanda gezeigt hat. Und die Anführerin dieser Kriegertruppe, die Naniska, tritt ihren wohl schwersten Kampf entgegen, als nahezu gleichzeitig verfeindete Krieger, ausländische Sklavenhändler und die Schatten ihrer Vergangenheit auf sie und ihr Volk treffen.
Oh my,
ja, genau. Und ich muss es leider schon ein bisschen vorwegnehmen und greife nochmal ein bisschen das Vokabular von Alex auf. Lange nicht mehr in einem Film gesessen, wo ich so am Flatline war.
Oh nein,
und es
echt?
Tut mir unglaublich leid, es tut mir wirklich unglaublich leid. Und ich kann gar nicht, tatsächlich auch deswegen gar nicht so viel über den Film erzählen, aber wollte es halt mal mitbringen, weil ich glaube, ich brauche Hilfe, um diesen Film zu verstehen und bin auch irgendwann über dein Feedback gespannt.
Das könnte sich dann jetzt nach deiner ersten Review, so wie sie sich jetzt gerade, wie sie beginnt, noch ein bisschen länger hinziehen vielleicht, muss ich gestehen.
Also von der Pro-Liste muss man sagen, oder ich fange anders an, generell, ich schmeiß alles in einen Topf. Es ist alles sehr solide umgesetzt, Kamera, Look and Style, ja, was man alles so sieht, das ist alles schon, kann man gut weggucken. Aber ich muss echt sagen, ich fand zwar ein merkwürdiges Tempo, wie der Film schon anfängt. Ich habe irgendwie keine Bindung zu irgendeinem Charakter aufbauen können und auch ganz generell, dieses Skript ist gefühlt so extrem klassisch und vorhersehbar umgesetzt. Ich hatte die ganze Zeit so die Vibes von so einem 80er und 90er Jahre Abenteuerfilm, also war für mich auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Dementsprechend wirkte auch das Schauspiel für mich so ein bisschen künstlich, auch stereotypisch, wie die Charaktere an sich geschrieben sind. Dann gibt's auch noch so stilistische Entscheidungen. Es spielt hier zum Beispiel Jordan Bolger mit. Den hat man zuletzt in Boba Fett gesehen. Das ist so ein durchtrainierter Schönling, eigentlich so ein Kolonialist, der sich dann ein paar Sklaven kaufen möchte. Und dann gibt's genug Szenen, wo man den Oberkörper frei sieht, wo ich dachte so, warum das denn jetzt?
Und vielleicht bist du dann nicht die Zielgruppe für
das
gewesen.
Das kann natürlich gut möglich sein. Oft habe ich in den Reviews gelesen, tolle Choreografien, sahnige Kämpfe und ich saß immer so da und war der Auffassung, ja, das sieht nicht schlecht aus, aber das haut mich jetzt gerade wirklich nicht alles vom Hocker. Und ich muss echt sagen, also es tut mir leid, irgendwie konnte ich dem Film nicht viel abgewinnen. Also gerne auch die Frage an alle Zuhörer, was habe ich verpasst? Was habe ich bei diesem Film verpasst? Helft mir, diesen Film vielleicht besser nachvollziehbar.
Wieso denn in den Ratings weggekommen?
Ja, und jetzt wird's halt tatsächlich ein bisschen traurig. Also wenn du auf Rotten Tomatoes guckst, dann steht er bei einem Kritikerscore von 94%.
Wow.
Und die Zuschauer meinten, da gibt's kein Fehl und Tadel. 99% Zuschauerscore.
What?
Und da dachte ich schon so, okay, also ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Bei Rotten Tomatoes, bei IMDb sieht die Sache anders aus. Da steht der Film bei einer 6,7.
Okay.
Und das ist ja ein Score, wo man sagt, das ist schon deutlich gemischter.
Gemischter, aber immer noch eine Sache, wo man, glaube ich, wenig falsch machen kann. 6,7 ist ja noch oberes Mittelfeld, möchte ich sagen.
Ja, aber ich weiß nicht, ich habe mich mit der Bewertung auch super schwer getan, aber ich habe fast schon wieder vergessen, also nicht um was es ging, aber er lag mir halt null am Herzen, dieser Film, weil alles war irgendwie schon mal gesehen, auch so ein kleiner Storytwist, der sich da in der Mitte dann langsam herausarbeitet, dachte ich so, okay, wow, aber ja, ich war echt am Flatline. Und ich stand heute, jetzt glaube ich gerade noch, während der Aufnahme würde ich mich, glaube ich, einer Bewertung noch enthalten.
Ah, okay.
Tatsächlich, weil sonst, glaube ich, echt nicht gut ausfallen würde. Also ich bin hin und her gerissen, Alex.
Das Ding ist ja, ich finde immer das sind die schlimmsten Filme oder wo es immer, finde ich, am meisten wehtut, sind die nicht offensiv schlecht sind.
Ja.
Oder halt besonders gut, sondern die wurde halt im schlimmsten Fall so, die so entirely forgettable, so dieses.
Yeah.
Haben wir den vor 2 Wochen gesehen? Ja, aber was war's da? Worum ging's? Ich hatte das ganz gravierend zum Beispiel bei Die Mumie mit Tom Cruise.
Das hast du, glaube ich, schon mal erwähnt, ja.
Ja, immer wieder, weil dieses, da hatte ich mir viel gewünscht, weil die Brendan Fraser-Sachen stehen bei mir so auf ein bisschen auf einem Podest, ne? So absolute Kult-Pulpy-Sachen und Tom Cruise sehe ich eigentlich ganz gerne auch und dachte mir, oh, vielleicht machen sie, kriegen sie ein Franchise raus und egal. Und hier, das klingt alles so ein bisschen ähnlich, leider. Also in die gleiche Richtung, wie ich mich da gefühlt habe. Von daher kann ich das gut nachvollziehen und enthalte mich dann vermutlich auch für die nächsten Jahre eines Ratings diesem Film hier, ja. Woman King.
Aber falls also, uns gerade andere, falls uns gerade jemand zuhört und sagt, so ein Idiot, ich erkläre dir das jetzt mal, was das für eine Gewichtung hat eigentlich, vielleicht auch kulturell, ich weiß es nicht, dann schreibt uns gerne. Unsere Kontaktdaten erfahrt ihr am Ende der Sendung.
Genau, also das mag ja sein, aber es darf halt nebenbei auch noch ein guter Film dann sein. Also
ja, ich bin gespannt. Ja. Sag doch mal, was du mitgebracht hast. Ist es vielleicht was Weihnachtliches, Alex? Könnte es sein.
Vielleicht ist es was Weihnachtliches.
Was 40-minütiges.
Ja. The Guardians of the Galaxy Holiday Special.
Hat das schon geguckt.
Pünktlich zum ersten Advent tatsächlich dann eingeschoben, um so ein bisschen tatsächlich sich in Weihnachtsstimmung zu versetzen, dachte ich mir, dieses James Gunn Marvel präsentiert. Ich hatte ja schon mal zuletzt die Werwölfe mitgebracht. Mhm. Also quasi gleiches Format letzten Endes. 40 Minuten, Standalone, Kurzfilmcharakter. Und du hast noch nicht gesehen, ne?
Ja. Nee, ich bin noch raus. Ich bin noch gar nicht so in der Stimmung. Mich nervt gerade dieses nieselige, kalte Wetter und ich brauche wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen, vielleicht auch drei, um in Weihnachtsstimmung zu kommen.
Ich verstehe. Genau, also James Gunn hat ja hier selber Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, also wie wir das gewohnt sind bei ihm, wenn es um die Guardians geht. Mhm. Wir wissen ja auch, dass jetzt dann die Guardians sehr wahrscheinlich so in der Konstellation sowohl in der Handlung als auch unter Feder von James Gunn ihrer Wege gehen werden. Ne? James Gunn jetzt als neuer Obermufti, der hier große Kingdom Come Teases bei DC macht. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast jetzt diese Woche, dass er da das Cover von Kingdom Come so eine DC-Storyline geteasert hat mit, ja, wir machen Pläne. Mm. Und das ist schon starker Tobak, den er da losfeuert.
Okay.
Ja, worum geht's, ne? Star-Lord ist schlecht drauf, Gamora ist weg nach den Begebenheiten von Endgame und Mantis und Drax letzten Endes wollen ihm eine Freude machen, natürlich auch alle anderen auch, die anderen Guardians, aber primär Mantis und Drax ziehen los und hat halt immer so viel erzählt von Kevin Bacon und dass er ein Held auf der Erde ist mit den ganzen tollen Geschichten und den wollen sie eintüten als Geschenk, einen Menschen als Geschenk in den Weltraum. Und tatsächlich ist es so, dass wir Kevin Bacon ja gewonnen haben, das hat uns ja schon der Trailer suggeriert.
Das und war jetzt auch eine gute Trailer-Zusammenfassung, glaube ich, ja.
Genau, und er spielt ja auch sich selbst tatsächlich hier oder eine Version von sich selbst.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Also die Musik, es gibt so ein paar musikalische Intermezzi im Kurzfilm, als auch die Musikwahl, wie immer, von James Gunn ist on point hier. Sehr, sehr, sehr cool gemacht.
Mhm.
Er wirft dich so ein bisschen rein. Es werden dann so im Nebensatz Dinge gesagt, warum die Guardians zum Beispiel da sind, wo sie sind und warum sie gerade da machen, was sie tun. Und es gibt noch so einen besonderen kleinen Twist, der auch dann so ein bisschen die Pointe ist. Den möchte ich jetzt hier gar nicht spoilern. Mhm. Der besondere Drive, warum gerade Mantis und Drax jetzt losziehen, um ihm eine Freude zu machen. Und darauf beruft sich dann der Kurzfilm zum Ende hin auch wieder und das ist auch ganz, ganz süß gemacht. Das Problem war so ein bisschen, gerade zum Beispiel mit dem Setup, dass James Gunn selber in Social Media gehen musste, um so ein bisschen Kontext zu geben bezüglich, ja, die sind, das ist so und so, deshalb und warum nicht dann direkt im Kurzfilm mit abfrühstücken? Also, dann war es ja offensichtlich zu wenig, wenn du auf Social Media selber nochmal Stellung beziehen musst und mehr Kontext geben musst.
Also er musste den Film ein bisschen innerhalb des Universums oder innerhalb des Marvel-Universums
nochmal ein bisschen platzieren
so ein bisschen
oder
einrücken, okay? Verstehe. Brauche ich das jetzt? Brauche ich das auch, Alex, wenn ich da jetzt nicht so all in bin, was quasi James Gunn angeht?
Ich meine, was heißt, wenn du nicht all-in bezüglich James Gunn bist? Er funktioniert, glaube ich, nicht, wenn du keine Guardians-Filme gesehen hast.
Ja gut, das lassen wir mal außen vor.
Und
ja,
wenn du Endgame gesehen hast, dann wäre es natürlich schon spannend zu wissen, diesen Sprung zu erklären. Also wie das dazu kommt halt. Mhm. Einfach nur, um das abzuhaken, weil du wartest ja letzten Endes auf das nächste große Ding.
Mhm.
Egal, der Plot selber ist so überschaubar, wie ich ihn erklärt habe.
Okay.
mit so ein paar Actionsequenzen, die sind hin und da, hier und da ein bisschen wackelig. Da würde ich sagen, die sind so in etwa auf, also die sind auf jeden Fall auf Fernsehniveau. Ich würde sagen so Peacemaker.
Ja, okay. Ja,
was ja die letzte James Gunn-Produktion ist.
Mit der Frage wäre ich jetzt fast reingekrätscht. Ja. Danke.
Genau. Es gibt aber auch sehr, sehr aufwendige computeranimierte Sequenzen. Auch, wie heißt denn, Vin Diesel ist wieder mit am Start als Groot. Jetzt so als alter Teen, der, glaube ich, so ein bisschen auf härteren Rock steht. gibt so ganz viel auch zu entdecken natürlich. Ne? Es ist ganz viel mit wieder Weitwinkel gedreht auch. Und die Sets sind sehr liebevoll gestaltet und so weiter und so fort. Aber die 40 Minuten sind gefüllt mit wirklich ganz einer ganz rudimentären Story. Mhm. Ne? Und was ich noch so ein bisschen, wo ich Probleme hatte, ist, dass Mantis und Drax sind relativ plump in ihrer ganzen
Herangehensweise.
Figurengabe, in ihrer ganzen Herangehensweise sowieso. Ne? Ich meine, Drax ist ein stumpfes Messer oder also ein, ne?
So ein Vorschlaghammer. Halt,
Lösung für alle, so ein Vorschlaghammer, ne, genau. Und Mantis halt, die sind halt mit den Erdgeflogenheiten nicht vertraut und das soll, glaube ich, wohl lustige Momente suchen, aber manche Sachen fand ich tatsächlich, ich weiß, es ist der Kopf von James Gunn, aber ich fand die eine oder andere Szene hat für mich nicht gezündet, das war eher so ein bisschen befremdlich und hat mich dann mal so ein bisschen rausgezogen wieder. Mhm. Gerade aber, wenn die weihnachtliche Message gepusht wurde, war ich wieder voll drin und auch das Ende ist wunderschön weihnachtlich, kriegt das wieder gut zusammen. Das ist ja so ein bisschen das Talent auch eines James Gunns, aber nicht alles funktioniert, finde ich jetzt hier in dem Kurzfilm. Und um das abzuschließen, im IMDb steht er aktuell bei einer 7.1.
Boxen
der Rotten Score ist noch ein bisschen höher. Das ist ja jetzt hier scheinbar eine Tendenz, die oder ein Trend, der sich abzeichnet. 92 die Kritiker, 83 die Zuschauer. Mhm. Ich finde mich total wieder bei dem IMDb-Score. 7,1 würde ich übersetzen in eine 3,5. Ist eine solide Nummer.
Also 3,5 von 5 Sternen, ja. Mhm.
Genau. Steht für sich alleine, ist nicht so gut wie die Werwölfe. Aber ist wirklich ganz süß gemacht und man muss es halt so ein bisschen wertschätzen, weil es wahrscheinlich das vorletzte Werk von James Gunn im Marvel Cinematic Universe ist. Hm. Ja. Und die 40 Minuten sind wirklich kurzweilig weggeguckt.
Das wollte ich ja auch gerade nochmal hinzufügen, das hatten wir ja auch schon in Aussicht gestellt, selbst wenn es jetzt quasi nicht also die absolute Glanzleistung ist, dann geht man wahrscheinlich trotzdem halt mit einem gewissen Zufriedenheitsgefühl wieder raus. Oder,
na,
oder
mit so einem
macht den
warmen,
Fernseher
warmen
aus
Gefühl im Bauch einfach. Das ist ganz, ganz süß so, ja. Also wirklich ganz nett für so einen verregneten oder ideal für verschneiten Nachmittag oder.
Okay, gut.
So, boxolide sozusagen.
Wird demnächst noch nachgeholt auf jeden Fall. Also hat sich jetzt nicht groß bewegt auf meiner Watchlist. Nicht groß nach unten oder oben, muss ich zugeben.
So, und jetzt du nochmal, das große Finale.
Okay, vielen Dank. Dann fange ich jetzt an, genau, dich nochmal zu löffeln. Und zwar habe ich letzte Woche schon eine Serie mitgebracht, ich glaube davor auch. Und diese Woche mache ich es genauso, gerade eben einen Film und jetzt wieder eine Serie dabei. Und
Maschine.
Das ist Wahnsinn, oder? Die habe ich schon ein bisschen vor mir rumgeschoben, weil ich dachte, ich muss die irgendwie platzieren, wenn ich vielleicht mal einen Film dabei habe, den ich nicht so gut finde, damit ich das jetzt auch als Review dann nachträglich für die sozialen Medien aufbereiten kann. Ich habe eine Serie mitgebracht, könnte ich dich raten lassen, glaube ich nicht, dass du da drauf kommen würdest und ich bin gespannt,
nee,
ob du das überhaupt schon mal gesehen hast, aber du kennst es bestimmt und zwar habe ich mitgebracht Primal.
Ja, vom
vom Genndy Tartakovsky.
Tartakovsky, ja.
Hast du diese Serie gesehen, Alex?
Ich habe einige Episoden der ersten Staffel gesehen, ja.
Aha, immerhin. Dann
aber noch
ja,
nicht komplett.
Ja. Dann kannst du ja zumindest connecten, also bist zumindest schon ein bisschen in der Thematik drin. Mhm. Wurde veröffentlicht, ich glaube 2019 fing es an in den USA.
Die erste Staffel.
Genau, kam dann 2020 auch nach Deutschland. Ich finde es für alle,
gibt
die
es eine zweite Staffel?
Ja, ich fand es ein bisschen weird, wenn du zum Beispiel bei Prime die erste Staffel gucken willst, da gibt es nur die ersten 5 Episoden zu kaufen. Also die komplette Staffel gibt es nur bei Sky oder WoW.
Schräg.
Aber die zweite Staffel gibt es dafür überall komplett. Wow.
Komische, ja, wieder so ein komisches Rechtekonstrukt in Deutschland scheinbar.
Ja, weird, super weird. Also es ist eine Animationsserie. Zwei.
Was reviewst du denn jetzt, die erste Staffel oder alles?
Beide Staffeln.
Ah ja.
Ja, ich ziehe direkt vom Leder. Und im Mittelpunkt der Serie steht ja quasi ein Urmensch, der in einer Zeit lebt, wo Dinosaurier, aber auch Monster und auch einige noch fantastischere Wesen existieren. Also fürs Protokoll ist jetzt nichts für Geschichte und Geografie-Hardliner. Die
Nein.
haben damit nichts, werden damit nicht warm. Und nach einem tragischen Ereignis schließt dieser Urmensch einen Bund mit einer, ich sag mal, Raptorendame. Ja, muss man sozusagen, um sich fortan gemeinsam den gefährlichen Situationen in dieser unwirklichen Welt zu stellen. Und wir hatten nie drüber gesprochen, aber wo damals das Ding schon angekündigt wurde, dachte ich, sieht cool aus, sehr eigen, reduziert.
Ja. Das Ding ist, ich habe halt nie Samurai Jack gesehen.
Habe ich
auch
nicht.
Das ist ja quasi das Werk davor gewesen, glaube etliche Staffeln, ja, Artstyle sehr, sehr ähnlich, ne?
Ja, auch so 2D gezeichnet statt 3D.
Genau, wurde aber mega gehypt so in meiner Social Media Bubble und deswegen wurde da Prime auch immer wieder reingespült und deswegen hatte ich zumindest das dann auf dem Schirm, ja.
Muss man ja auch sagen, der Gendy hat ja zum Beispiel diese ganzen Hotel Transylvania Movies gemacht, die waren auch mal mehr, mal weniger gut, mittlerweile gibt es da ja 4 Stück. Aber das hier,
Hat die alle ganz, ganz charmant.
Das hier, Primal 2D, hat so einen krassen handgezeichneten Look. Und was mir sehr gut gefallen hat,
oder hat ab 18 übrigens, ne? Nur der Vollständigkeit halber.
Das muss man auf jeden Fall noch dazu sagen. Ab 18, diese 2D-Animationsserie. Was mir gefallen hat von meinen Pro-Punkten, es gibt so gut wie keine Sprache, fast keine Dialoge in dieser Serie. Mhm. Aber es wird viel gegrunzt, viel geschrien, viel laute Geräusche, mal mehr, mal weniger. Der Zeichenstil, wie gerade angedeutet, ist extrem einfach und reduziert, wenn man jetzt so flüchtig drüber schaut, aber so diese Qualität verbirgt sich bei Primal so eher im Detail. Ja. Du hast tolle räumliche Grafik aufbauten, möchte ich sagen, so Staffeleien fast schon. Du hast so viel so mit Parallaxe bei Bewegungen, dass sich die Hintergründe in verschiedenen Ebenen bewegen. Du hast ein extremes Spiel mit Licht und Farben, fast teilweise schon so expressionistisch. Und insgesamt muss man sagen, obwohl dieser Zeichenstil zu Beginn sehr einfach wirkt, wird doch aus sehr wenig, also Stilmitteln, extrem viel umgesetzt. Und du hast ganz oft so das Gefühl, wow, was möglich ist eigentlich mit 2D, ne? Wenn man es halt wirklich so versucht zu pushen und halt wirklich alles rauszuholen, mit dem man so tricksen kann, ohne jetzt ins 3D-Metier halt.
Würde eigentlich fast noch weitergehen, muss ich gestehen. Allein die erste Episode der ersten Staffel, wo das Setup geschaffen wird letzten Endes für alles, ne? Die Cinematografie ist absolut zweckmäßig on point und was für eine Handlung rübergebracht wird, ohne, wie du gesagt hast, Dialog zu haben, ne? Nur durch audiovisuell rübergebracht, wie viel rohe Emotionen da durchkommt für mich, finde ich. Der Hass, die Liebe, die Trauer. Deswegen ist alleine, finde ich, fast die erste Folge, als ich da saß, dachte ich mir, das ist eigentlich was du quasi beim Studium Leuten zeigen kannst, wenn du so ein Filmstudio machst. Weil ich finde, diese ersten 20 Minuten, dieses Show, Don't Tell, Ding, ist fast eine 10 von 10, 5 von 5, allein für mich die erste Folge einfach. Und ich habe die tatsächlich dann im Nachklapp, weil ich dachte, sie würde es nicht interessieren, meiner besseren Hälfte gezeigt, weil ich gesagt habe, ich bin hier allein von der ersten Folge so beeindruckt, rein auf Filmemacher-Sicht.
Ja.
Ne? Also das ist so ein Paradebeispiel, finde ich, was man so als Benchmark nehmen kann, wie man arbeiten kann letzten Endes, ne? Mhm. Sorry, aber also nur, das ist nur für mich die erste Folge schon und
okay, krass,
die ersten und das, was ich gesehen habe, hört ja da nicht auf, ne? Also es baut ja quasi darauf auf. Die Qualität, finde ich, hat für mich dann nicht nachgelassen so.
Stilistisch baut's da auf. Von der Story her ist so ein bisschen Monster of the Week mäßig. Mhm. Also die Folgen schließen teilweise schon aneinander an, aber prinzipiell ist jede Folge so ein bisschen losgelöst.
Ja.
Also du hast, wie gesagt, da den Urmenschen und seine quasi Raptorendame und dann begegnen sie in jeder Folge irgendeiner neuen Herausforderung in Form von Monstern oder anderen fantastischen Wesen. Aber das, was mich immer wieder überrascht hat, nicht in jeder Folge, aber ganz oft, ist, dass die Mehrheit der Monster oder dieser Situation, wo sie sich dann plötzlich drin befinden, erhält immer einen Hintergrund. Das ist nicht random und das ist einfach so stumpf, das ist jetzt das Böse, sondern du kriegst immer eine Erklärung dazu, ja? Da hat jetzt jemand angegriffen, weil der eigentlich von einem Virus befallen wurde. Oder du
aber die Erklärung kriegst du nur audiovisuell untermalt mit.
Genau, du kriegst
mit den Bildern, die er entschieden hat, wie man die Story transportiert bekommt, quasi.
Richtig.
Durch Bilder, ne? Bewegtbilder. Und das ist halt ohne Dialog halt, ne?
Ja,
das
genau. Also zum Beispiel Angriff, weil eigentlich das jeweilige Tier eigentlich ein Virus in sich trägt, dadurch aggressiv wurde. Du wirst verfolgt, weil eigentlich jemand anders nicht an dich will, sondern einen Gegenstand, den du gestohlen hast, damit jemand anders inneren Frieden findet. Oder es gibt einen Tötungsversuch, weil eigentlich sind das auch nur willenlose Sklaven, die dazu gezwungen werden. Und darunter sind halt Geschichten, die mit sehr wenigen, sehr kurzen Bildern, wie du es jetzt quasi schon gesagt hast, so unglaubliche, teilweise emotionale Tiefe schaffen. Und da geht es meistens um Verlust. Und das heißt, letzten Endes ist es nicht nur gut gegen böse, so stumpf, sondern es eigentlich ist es so ein Mischmasch in jeder Folge an vielen tragischen Charakteren und Wesen, die immer wieder zusammenkommen. Und aus Unsicherheit und Fremde wird Angst und Hass. Und das führt dann zu Gewalt und vor allem in der zweiten Staffel zu immer mehr Gewalt, die sich halt letzten Endes so im Kreis dreht und dadurch so eine Gewaltspirale entsteht. Und was noch sehr gut gelöst wird dann, weil ich glaube, das hätte jetzt nicht ewig funktioniert bei Primal. Gegen Ende von Staffel 1 gibt es dann eine Öffnung, einen Übergang zu einer größeren Story, die quasi den Übergang auf Staffel 2 vorbereitet und du dann auch mitkriegst, jetzt wird so ein roter Faden gesponnen.
Okay.
Und das zieht sich dann auch nahtlos wirklich durch die Staffel 2 dann fort. Das Einzige, was ich an Kontrapunkten so mitbringe bei Primal, ist eben genau das. In der ersten Staffel, du hast eine sehr episodenhafte Form und du hast auch sehr krasse High-Fantasy-Monster-Konfrontation. Da dachte ich so, bei 2, 3 Folgen geht es mir fast schon ein bisschen zu Fantasy, weg von diesem Dinosaurier-Urmensch-Setting. Mhm. Ganz witzig ist es dann aber auch zum Beispiel bei Staffel 2, da gibt es zum Beispiel eine Folge 5, die komplett losgelöst ist von allem, komplett off-topic, was völlig anderes erzählt, wo ich dachte, das ist mutig. Gibt es irgendeine Connection? Nein, gibt es nicht. Den Spoiler, den Zahn muss ich dir schon mal ziehen. Aber sehr mutig und auch witzig gemacht. Sehr interessant. FSK 18 hast du vorhin schon gesagt. Also das könnte dem einen oder anderen sauer aufstoßen. Extrem rohe Gewaltdarstellung. Da gibt es eine Horde an bösen Affen. Die wird da einfach zu Brei geschlagen. Da fliegen die Gedärme und Affen und Körperteile da wild durch die Gegend. Und auch später gibt es noch ein Dorf. Da das wird halt inklusive aller Mütter und Kinder da einfach massakriert. Da muss man schon mitgehen. Also FSK 18 nochmal. Ja, es ist nicht umsonst so eingestuft. Und ohne groß ins Detail zu gehen, was mir ein bisschen wehgetan hat, der größte Punkt eigentlich auf meiner Kontraliste, ist tatsächlich das Ende von Staffel 2, also so gesehen das Serienende, weil es gab viele gute Folgen, die irgendwann historisch nochmal, ne, die waren irgendwann all over the place, also nichts für große Fans der richtigen Historie. Aber da wird auch gerade in Staffel 2 wird so ein großer Antagonist aufgebaut. Und die allerletzte Folge, finde ich, verstolpert so ein bisschen die Auflösung. Also es geht alles relativ schnell, es endet sehr plötzlich. Man versucht trotzdem noch so einen kleinen Fuß in die Tür zu kriegen, um es vielleicht nochmal weiter erzählen zu können. Aber man schließt es eigentlich schon ab. Aber der große Antagonist und diese Auflösung, wie sie es dann machen, das fand ich so ein bisschen husch und vorbei. Das fand ich leider schon ein Stück schade. Und die allerletzte Folge hat auch jetzt nicht die allerbesten Scores bei IMDb. Aber insgesamt muss ich sagen, um es abzuschließen, Primal ist halt wirklich geil gemacht. Eine rohe, ungeschliffene Animationsserie, die man jetzt zum Beispiel auf Disney Plus, könnte man sich sowas jetzt nicht gut vorstellen. Könnte glatt einem Comic entsprungen sein, sag ich als nicht großer Comic-Experte. Aber der Zeichenstil, die Gewaltdarstellung, diese generelle Erzählform, ne, so panelartig werden teilweise so die Szenen grafisch umgesetzt. Ist detailliert gezeichnet. Wie gesagt, geiles Spiel mit den Farben, Schatten, Licht, wo man nochmal mitkriegt, was eigentlich in 2D alles geht und was man da alles eigentlich heutzutage immer noch nach wie vor transportieren und erzählen kann. Den roten Faden in Staffel 2 fand ich sehr cool. Da hatte dann auch immer so einen Drang, das weiterschauen zu wollen.
Ja, das finde ich geil.
Und die Scores sind halt abgefahren von Primal. Man muss sagen, bei Rotten Tomatoes, da gibt's das weniger als 100 jeweils, weniger als 50 teilweise von den Bewertungen, aber 100% für Staffel 1 bei den Kritikerscores, 100% für Staffel 2 auch bei den Kritikerscores. Und die Zuschauer gehen mit 98 und 92% jeweils mit. Und bei IMDb sitzt die Serie bei einer 8,7, also extrem weit oben. Extrem weit oben. Und wie gesagt, ich habe ein paar Kontrapunkte und auch die letzte Folge. Deshalb würde ich jetzt nicht 5 Sterne geben, obwohl ich halt immer echt das gut weggebinged habe, das Zeug, aber gehe halt hier locker, ähnlich wie bei Endo letzte Woche mit einer 4,5 raus von 5.
Ja, hast mich jetzt mega gebockt, tatsächlich noch die restlichen Folgen tatsächlich reinzuschieben, weil das, was ich bisher gesehen hatte von der ersten Staffel, war schon echt richtig dolle gut.
Also konnte ich mir schon denken, deshalb wollte ich so aufbereitet so ein bisschen mitbringen, weil ich nicht wusste, hast du es gesehen, hast du es komplett gesehen, aber ja, also macht man nichts falsch. Wie gesagt, die paar Kontrapunkte, da kann man zur Not auch vielleicht ein bisschen im Weg sehen, weil den Benefit, den du mitkriegst, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, der ist schon enorm gut, enorm hoch.
Sehr, sehr cool.
Primal, wie gesagt.
Ja, ich hätte nie gedacht, dass du sowas mal mitbringst, tatsächlich, also von deiner Seite.
Ich hatte es immer auf dem Schirm, dann immer wieder vergessen und letztens rutscht es mir dann wieder vor 2, 3 Monaten mal irgendwo halt auf einer Plattform entgegen, dachte ich, komm, jetzt nicht wieder vergessen, sondern direkt mitnehmen.
Toll, ja, finde ich gut. Was kannst du uns denn mitgeben bezüglich Releases, dass wir es nicht vergessen, jetzt die nächsten Tage?
Na, also als allererstes muss ich mich ja direkt mit Blick auf Amazon Prime, ne, gerade eben, ne, erste Staffel von Primal gibt's irgendwie nur die Hälfte. Und letztens, wir haben zum Beispiel auf Instagram geteilt, Meet Cute. Da haben wir letztens drüber gesprochen mit Pete Davidson und Kaylee Cuoco. Andersrum, zuerst die Dame. Hatten wir gesagt, das ist eine Peacock-Produktion, wird vielleicht irgendwann eventuell wieder bei Amazon hin durch die Hintertür rutschen. Und genau das ist passiert. Ich hatte letztens die Prime-App offen und dachte so, hä, Meet Cute? Was macht der denn?
Ich hatte
plötzlich
es sogar in meinem Dashboard von meinem Android-TV direkt. Also da wurde quasi relativ prominent dafür beworben, dass es jetzt verfügbar ist.
Okay, bei mir war es irgendwie beim
Rumscrollen. Aber da war es dann halt schon verfügbar einfach. Es war einfach dann da.
Ja. Also 25.11. ist Meet Cute mit Pete Davidson und ich habe es schon wieder andersrum gemacht. Ist ja egal.
Kelly Cuoco, ja, aber es kommt ja auch nur so mittelprächtig weg.
Ich
war ja vom Trailer auch nicht so komplett.
Ja, wir wussten nicht, in welche Richtung das geht. Und ganz viele Kritiken sagen, oh, da war ich jetzt aber falsch gelockt worden. Ist gar keine witzige Rom-Com. Sondern das ist tatsächlich schon, irgendwie hartes Drama teilweise.
Das haben wir ja so ein bisschen vermutet dann, ne? Weil es kriegt schon einen krassen Turn dann. Ne? Ja, mal gucken.
Also Meet Cute im Amazon Prime Abo sogar kostenfrei so gesehen enthalten. Was kommt nächste Woche ins Kino? Und da freut sich der Alex nach wie vor. Avatar 2 oder 2, The Way of Water. Water. Also das große kann man gar nicht sagen.
Keiner gebraucht.
Das große Franchise, was ein Franchise werden soll, wird quasi jetzt hier fortgesetzt. Ähnlich auch mit Terrifier 2, einem Horrorstreifen.
Der wird mega gefeiert, hast du das mitbekommen?
Deswegen habe ich auch hier nochmal aufgelistet, weil ich jetzt überall wieder gelesen habe, oh, so viele Leute mussten abbrechen, schlecht geworden, ein übelst brutaler Horrorfilm. So krass. Schreckt mich ja meistens ein bisschen ab, wie bei Joker damals. Oh, Leute mussten ohnmächtig aus dem Kino getragen werden. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber was sagst du denn? Ist der jetzt quasi auf deiner Watchlist hochgerutscht? Terrifier 2?
Naja, ich bringe vielleicht demnächst mal noch einen Horrorfilm mit, der ähnlich hoch gehypt wurde und wo ich eine ganz eigene Meinung zu habe.
Geht mir ähnlich. Ich bin ja bei Horrorfilmen.
Bleibe ich skeptisch auch bei Terrifier 2.
Bin ja bei Horrorfilmen sowieso schon ein bisschen nicht so gehypt. Aber wenn dann einer gehypt wird und ich den deswegen gucke und dann denke, das ist doch auch wieder Standardware. Was war das denn? Dann, anderes Brett. She Said. Film unter anderem mit Carey Mulligan und Zoe Kazan, Patricia Clarkson etc. pp. Da geht es um die große MeToo-Bewegung, beziehungsweise wie halt zwei Journalistinnen, Redakteurinnen den großen Skandal um Harvey Weinstein aufdecken und sich gegen alle Gegenwehr halt letzten Endes durchkämpfen müssen, um das ans Tageslicht zu bringen.
Also seichte Kost quasi.
Seichte Kost, definitiv. Genauso seicht, wie wir in der letzten Folge schon am Trailer feststellen konnten. White Noise, weißes Rauschen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Netflix-Produktion, neuester Film von Noah Baumbach, macht jetzt die Pflichtrunde im Kino und kommt dann was haben wir letztens gesagt? Ich glaube am 23. Dezember dann auf die Netflix-Plattform. Rotten Score aktuell bei 75%. Abwarten. Am 9.12. dann noch, wir sind wieder bei Netflix, aber diesmal wirklich auf der Plattform, Kino-Release, Kino-Auswertung war da schon, jetzt kommt es quasi ins Streaming-Angebot, Guillermo del Toros Pinocchio,
ich sag's. Und auch der wird mega gefeiert, ne? Und was ich so an Pinocchio Behind-the-Scenes Snippets gesehen habe von dem Stop-Motion, da kriegst du mich ja immer mit, muss ich gestehen, ne? Ich stehe ja schon ein bisschen drauf.
Aber hat der hohe Bewertung jetzt schon bekommen? Gute Kritiken? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm.
Ich meine ja, ich kann das ja gerne mal für dich nebenher verifizieren, wenn du möchtest.
Ich lehne mich weit aus dem Fenster und würde mich nicht wundern, dass der wesentlich bessere Kritiken bekommen hat als der Pinocchio, der vor ein paar Wochen auf Disney Plus rauskam.
Yes, da kannst du mal von ausgehen und in dieser Zeit habe ich auch schon nachgeschaut und wir haben einen Kritikerscore bei Rotten von 97 und einen Audience-Score von 83.
Okay,
schon nicht
leicht eklatant.
Genau, und ich meine, es wird sicherlich, also ich hatte sowas gelesen, dass er das volle Spektrum abdeckt, einfach emotional, sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr düster, sehr, sehr, ne, typisch Guillermo halt. Okay. Wenn er vom Leder ziehen kann halt. Bin gespannt.
Stop-Motion bin ich auch immer all in, also steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
Same.
Komplett andere Richtung wieder. Ab 9.12. gleicher Tag, Apple TV Plus, kommt Emancipation. auf die Plattform. Neuester Film mit Will Smith, der sich versucht hier wieder, stimmt, von Antoine Fuqua. Fuqua?
Ja. Yeah.
Ihr wisst, wen wir meinen. Training Day, Hashtag, Hashtag Training Day.
Ja.
Und der Trailer, da hatten wir nicht drüber gesprochen, der sah schon hart nach Oscar-Bait aus, oder?
Da ist doch aber der gute Kollege Klatschi Klatschi Smithy Smithy raus, würde ich sagen, oder?
Das weiß ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall...
Der Film vielleicht nicht, aber ja.
Also war für mich schon ein bisschen sehr dick aufgetragen alles.
Ja, der Trailer war viel, ne?
Der war viel auf jeden Fall, ja. Aber überzeugt euch selbst, ab 9.12. auf Apple TV Plus.
Weißt du, was auch viel war?
Was denn, Alex?
Vermutlich das Budget von Avatar 2.
Meinst du? Das ist ja aber auch ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, Alex.
Und damit sind wir bei den News angekommen, ganz offiziell.
Neuigkeiten.
Gute Nachrichten für El Capitano Cameron. Avatar 2 darf auch in China quasi an den Start gehen, am Boxoffice.
Nice.
Und ist damit einer der ersten, oder eigentlich glaube ich der erste Disney-Film der letzten 2-3 Jahre, der mal wieder in China laufen darf. Also während der Corona-Pandemie lief da gar nichts mehr.
Oh, Disney-Film, das ist so krass, dass man das in den Kopf kriegen
Disney-Film
muss, ne?
Jetzt,
Fox,
muss jetzt auf Disney, die Kette kriegen.
Damn.
Und man weiß natürlich nicht genau, das Budget, und das ist ja auch so ein bisschen dahingewurschtelt, weil die auch dann da irgendwie die 3 mit reingedreht haben, schon so halb. Das ist ja immer schwierig zu sagen, aber man vermutet so irgendwie 350 bis 400 Millionen Dollar hat der Spaß gekostet. Und das erklärt halt auch so ein bisschen, warum der Cameron in Interviews erzählt, das muss halt quasi beim Boxoffice mega rocken. Ansonsten muss er halt mit der 3 auserzählen und nicht mit der 4, 5 und 6 oder wie viel auch immer er geplant hat.
Davon. Da hatten wir uns ja schon mal ausgelassen, ne? Dass er meinte, er könnte mit der 3 Schluss machen, aber er hat tatsächlich, du hast ja gerade gesagt, das Statement gemacht. Mhm. Avatar 2 muss einfach, no pressure, der highest crossing Film werden, um den Break-Even-Point zu erreichen.
Genau, und er redet also quasi von
Dios
wahrscheinlich
fucking
Mio. Man sagt so, die 2 Milliarden Schallwelle, Schallmauer muss durchbrochen werden. Und
Dang
das ist halt insofern ganz spannend
zu sein, Alex.
Ja, also das glaube ich ja immer noch nicht so ganz. Ich meine, die machen ein bestimmt großes Marketing. Also
ja, das kommt on top.
So, ne? Und das ist halt insofern spannend, dass China da natürlich signifikant helfen kann bei.
Mhm.
Ja. Nichtsdestotrotz hatten wir ja sehr, sehr hohe Einspielergebnisse von anderen Disney-Filmen auch ohne China. Aber die richtig dicken Dinger der letzten Jahre, die hatten halt alle auch immer solide irgendwas, weiß ich nicht, 250 bis 500 Millionen aus China trotzdem, ne?
Mhm.
Und das bringt mich auch zu dem nächsten Punkt, denn der Highest-Grossing-Film, glaube ich, dieses Jahr kommt nochmal ins Kino, macht einen Avatar. Also Avatar hat das ja quasi auch gemacht, jetzt zweimal mittlerweile nochmal ins Kino zu kommen, nämlich Top Gun Maverick. Wir hatten da schon drüber gesprochen.
Release. Genau, bei den Releases in der letzten Folge,
genau,
letzte Woche.
Das ist ganz spannend, weil der steht bei 1,5 Milliarden, ne? Und ist quasi damit quasi allen Sphären entschwoben, was erfolgreichster Film des Jahres betrifft, kommerziell.
Mhm.
Und er kommt auch kurz ins Kino und macht dann aber direkt quasi Platz für Avatar 2. Also wirklich am Tag von Avatar 2 im Kino ist Maverick dann raus. Also ich glaube, vor 2 Wochen läuft er dann nochmal. Spannend daran ist halt, wie gesagt, 1,5 Milliarden Highest-Grossing-Film und Avatar 2 kommt daher und meint so, naja, 2 Milliarden dürften es halt schon werden. Was halt nochmal 25% mehr ist, nochmal ein Viertel mehr als, naja.
Also Tom Cruise setzt dann den Blinker und fährt gemütlich rechts ran, kurz vor Weihnachten, damit quasi der große blaue Truck alles plattwalzen darf. Aber
ich bin echt gespannt, ob diese Gleichung aufgeht, wirklich.
Oh, ich bin auch super gespannt. Ich bin auch super gespannt, ob wir halt echt noch 4 Filme kriegen insgesamt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht.
Ich bin auch nach wie vor, wir hatten es ja bei dem Trailer gesagt, also ich bin jetzt nicht so mega gehypt, muss ich sagen.
Also ich sag nicht, dass nicht viele Leute ins Kino gehen, ne? Keine Frage. Aber dass Avatar
halt
zum erfolgreichsten Film aller Zeiten geworden ist kommerziell, das lag ja an noch Faktoren, die jetzt einfach nicht gegeben sind.
Mhm, 3D, ne?
Technologischer
digital.
Sprung mit 3D, Digitalkino, das ist ja jetzt alles nicht mehr. Diese ganzen Anreize sind ja weg. Und eine ultra lange Pause.
Ja.
Also, wie lange? 12 Jahre? 10 Jahre?
Ich kann es, glaube ich, empirisch nicht auswerten, aber viele sind ja dann 2-3 Mal ins Kino, weil eben wegen der Erfahrung 3D, bla, das wirst du ja heutzutage auch nicht mehr, wenn Leute sagen, kenne ich, muss ich nicht in 3D da extra die 5 Euro mehr bezahlen.
Also ich bin wirklich gespannt.
Ja, gut, lassen wir uns überraschen. Du hast aber noch mehr Zahlenspielereien mitgebracht, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt, und zwar landen wir wieder bei Netflix. Hallöchen.
Ja, und ich muss
da
ganz ehrlich sagen,
Wednesday gestartet.
Genau, und ich habe echt nicht damit gerechnet. Ich hatte ja gesagt, Addams Family, nicht so mein Ding, rein von der Lore, der Welt, ne? Ich hatte aber auch gesagt, Die fühlt sich ein bisschen an wie Sabrina und das fand ich ganz geil.
Ja.
Wo ich nicht gerechnet hätte, ist, dass das Zuschauerrekorde, also weltweite Rekorde bricht, was die geschauten Stunden betrifft. Noch besser als Stranger Things 4. Staffel.
Das ist krass,
nämlich 341 Millionen Stunden in einer Woche. Das ist ja nicht nur, ich habe mal eine Minute geguckt und es zählt als geschaut und so viele Haushalte haben geguckt, sondern wir beziehen uns ja wirklich auf, wie viel haben davon in der ersten Woche die Leute geguckt, also gebinged förmlich, ne?
Naja, das ist nicht wenig, auf jeden Fall.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht eine Serie, wo ich gedacht hätte, das geht mega, mega, mega ab.
Die steht ja auch gar nicht so bocksolide, sag ich mal, in den Ratings, oder? Liegt da irgendwo bei 80%, ein bisschen drüber oder
ja,
so?
Ja. Aber es scheint irgendeinen Nerv getroffen zu haben, vielleicht auch so eine nächste Generation.
Alex, kannst du denn connecten? Hast du denn eine Folge davon gesehen?
Ich habe noch nichts davon gesehen.
Meine Freundin ist ja relativ schnell mit ihren Fingern auf der Fernbedienung und ich saß kurz daneben, das passiert ja recht oft und ich dachte so, sieht das hart nach Netflix aus, sieht das hart nach Riverdale aus. Und fand ich super weird. Voll der Neuzeitlook, ein bisschen wie Gilmore Girls im Hintergrund alles und im Vordergrund hast du halt Wednesday und das
Hast du irgendwas von Sabrina gesehen?
Strange. Auch das wurde hier fleißig im Haushalt weggeguckt, nicht von mir. Und da habe ich auch ab und zu was mitbekommen, aber ich habe es nicht wirklich,
Das ist ja technisch gesehen offiziell ein Spin-off von Riverdale gewesen. Ne?
Richtig, genau.
Gleiches Universum.
Gab's da nicht ein Crossover auch?
Es gab ein Crossover, nachdem Sabrina abgesetzt wurde. Rest in peace.
Ja, also ich fand den Stil von Wednesday fand ich sehr komisch. Also wirklich überhaupt gar nichts mit dem Burton am Hut, sondern eher wirklich nur die Charaktere da in so ein Netflix-Ding reingestellt.
Aber
strange.
Die Gleichung ist mega aufgegangen. Also so mega aufgegangen.
Ja, dann also Hut ab dafür.
Ja. Ich wollte es hier einfach nochmal einstreuen, ohne es gesehen zu haben, einfach weil ich einfach nicht gedacht hätte, also was er jetzt gesagt, Sandman bricht diese Rekorde, hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, alles klar, verstehe ich. Bei Wednesday hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, dass das jetzt vor allem einem Stranger Things die Show stiehlt.
Ja.
Weißt du?
Und auch da sage ich nochmal, finde ich strange, Alex. Strange.
Ja. Strange. Und dann kommen wir zu dem nächsten News. Ja, nein, es geht nicht um Stranger Things. Nein, es geht um Strange Worlds. Kennst du? Fang ich mal so an.
Hatten wir da über den Trailer gesprochen oder hatten wir den auch streichen müssen wegen volle Sendung, volles Haus?
Gute Frage.
Ist ja auch wurscht, auch ein Trailer.
Genau, aber wusstest du, dass das ein Disney-Film ist?
Ja, war doch ein Pixar. Okay. Ist das nicht ein Pixar-Film oder reiner Disney-Film?
Oder ist es?
Ich blick da nicht mehr durch mittlerweile.
Hast du denn viel Marketing gesehen dann dafür, dass es ein Disney-Film ist?
Naja, es gab schon so einige Trailer und so ein, zwei Werbungen, die ich mitbekommen habe.
Echt? Ja, bei mir ging das komplett vorbei. Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass jetzt schon das Release bevorsteht oder passiert ist.
Das hatten wir doch irgendwo an der Stelle schon erwähnt, Alex.
Dass wir das erwähnt haben, heißt ja nicht, dass ich mir jedes Datum merke. Einfach.
Du brichst mir gerade das Herz, Alex.
So, das Ding ist ja, er floppt halt mega, ne? Also er hat, glaube ich, keine 30 Millionen jetzt eingespielt am Startwochenende. Man erwartet, dass er, glaube ich, in der ersten Woche 100 Millionen miese macht. Und dann kommen jetzt wieder die ganzen Hater und Trolle raus und sagen, ja, das ist ja völlig klar, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. weiß ich nicht. Protagonist ist irgendwie ne LGBTQ, tralala, und wer soll da schon seine Kinder dann in so einen Film reinschicken, wenn das Front und Center ist und bla, hier, gerade die Amerikaner könnt ihr euch ja vorstellen, ne, da gehen die ganzen Werte quasi über Bord, blub.
Ja.
Interessanterweise spiegelt sich das nicht im Rotten Score wieder. Der ist ziemlich gut.
Aber
interessanterweise spiegelt sich's im IMDb wieder. Und da kommen wir halt wieder zu diesem Review-Bombing. Da steht dabei, was? 4,6 oder so, ne?
4,7, ja.
4,7. Das ist halt echt bitter krass, ne? Rotten Score ist aktuell, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist hier. 74-64er Split. Nicht mega gut, aber auch jetzt nicht quasi der krasse Verriss. Und wegen der, wir versuchen es politisch korrekt zu formulieren, der Backgrounds der Figuren hat Disney auch einen Rückzieher gemacht hat vor Angst vor Zensur auch aus ganz vielen Märkten, gerade im Nahen und Mittleren Osten quasi das Kino-Release ausgesetzt sozusagen. Und es gab natürlich zu Recht Stimmen, die gesagt haben, warum habt ihr es denn nicht einfach exklusiv ins Streaming gebracht? Weil ihr habt ja auch hier euer Disenchanted und andere Dinge quasi ins Streaming gegeben. Schräg.
Ja.
Die Antwort ist übrigens, ja, die Leute erwarten wohl, zumindest in den USA, dass um Thanksgiving ein Disney-Film im Kino läuft.
Ah, okay. Mhm. Und das hat den Nerv nicht getroffen, weil eben
zu progressiv würden die Leute, die Hater sagen.
Ja. Ja, zu bunt auf mehreren Ebenen anscheinend.
Okay. Ich fand's vom Art-Design eigentlich ganz, ganz cool, aber ja, ich fand, der Trailer hat jetzt auch nicht inhaltlich die Welt ausgerissen da, oder die Bäume, ne, der Welt. Ich würde mir aber trotzdem gerne eigentlich angucken und ich hätte mich tatsächlich mehr gefreut, wenn er im Streaming gelandet wäre, schon.
Ich bin mir nicht mehr sicher, wir haben es nicht nochmal rausgesucht. Ich glaube, Ende des Monats kommt er, glaube ich, auf Disney Plus raus, kann das sein?
Ich weiß gar nicht, wann jetzt das genaue Timing ist. Ja.
Na, jetzt läuft er ja gerade im Kino, das haben wir ja, glaube ich, in der Folge angesetzt. Genau, 24.11. kam er ja raus. Wir bleiben auf dem Laufenden und sagen Bescheid.
Auf jeden Fall die erste große, richtig große Gurke, glaube ich, dieses Jahr für Disney-Katalog.
Yes. Also nicht auf allen Disziplinen, sondern auch gekünstelt irgendwie nicht so gut, aber...
Ach so, nee, das ist ja erstmal egal. Einfach kommerziell, meine ich.
Genau.
Gurke.
Sei es drum.
Also, genau. Ja, und dann lass uns noch kurz zu den Trailern kommen.
Kurz. Sieht gar nicht so kurz aus, die Liste, aber ja.
Nee, die ist nicht kurz, aber
ein bisschen das Tempo anziehen hier.
Genau, aber wir haben ich habe es Quickies genannt einfach, weil gerade der eine, über den ich unbedingt sprechen möchte, ist auch nur ein Teaser, That 90s Show. Spin-off der 70s Show, meine all-time favorite Comedy-Serie. So ever. Ja.
What?
Ja.
Noch vor Scrubs?
Yes. Vor allem, ja. I will die on this hill. Nee, es ist mein Favorite einfach. Ich kann das immer gucken, immer wieder. Ich liebe die Figuren und deswegen war es geil, hier die Eltern nochmal zu sehen. Performance.
Die nicht gealtert sind.
Sie gar nicht gealtert, eher ein bisschen, ne? Aber ist schon crazy. Was der Teaser noch gar nicht zeigt, sind die ganzen Cameos, die stattfinden sollen von so ziemlich allen Original. Charakteren, was mich mega freuen würde. Ansonsten bin ich überrascht, wie viel sie scheinbar zumindest in dem Teaser schon reinpacken von Stilmitteln aus dem Original.
Mhm.
Und ich bin gespannt, ob das zündet, ob das funktioniert, sich da einfach auf diesen, ich sag mal, Lorbeeren von früher auszuruhen.
Kurze Frage, wie stehst du zu King of Queens?
Das war richtig guter Stuff, ja.
Okay, weil ich muss sagen, ich bin bei diesen Sitcoms, wo ich direkt auf Anhieb sehe, das ist Studio, komplette High-Key-Ausleuchtung.
Ja.
Ah, oh, da bin ich sowas von raus und ich hab da null Verbindung zu. Findest auch null lustig immer die Serien.
Du, 70s Show crazy. In Englisch ist
crazy.
Chef's Kiss.
Ach. Ja, okay.
Ja.
Gut.
Und was ich krass fand, das ist der andere Quickie. Es gibt die zweite Spin-off-Serie zu Yellowstone.
Hat das hier eine Bedeutung, Yellowstone in Deutschland? Hast du schon mal jemanden
gesehen? Bisher überhaupt nicht. Für mich hat es eine Bedeutung, weil es quasi so eine, ich sag mal, Neuzeit-Cowboy-Serie mit Kevin Costner ist, die mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5 Staffeln produziert hat,
krass,
die unglaublich gut wegkommen.
Ja.
Wir hatten 1899 als Spin-off-Serie, auch übel auf Hochglanz produziert und jetzt haben wir 1923 und das Cast für eine Spin-off-Serie davon, ne, diese Prequel-Serie, ich meine, es ist Harrison Ford, Helen Mirren und ein James Bond.
Ganz viele andere auch noch drin.
Und ganz viele andere, wo du so sagst, habe ich die Gesichter schon mal gesehen. Ne?
Ja, definitiv, genau.
Aber also das Maincast, also Timothy Dalton übrigens, ne, war es für der Vollständigkeit halber, Bond. in einer Serie mit einem Western-Thema, wo ich sage, ja bitte, danke.
Also das ist krass, eine Fernsehserie, Western, davon das zweite Spin-off und dann der Cast und der Look and Feel aus dem Trailer, das finde ich
das
auch, geht für mich nicht zusammen. Ja. Also das sieht schon wesentlich dicker aus. Und sogar ein bisschen interessanter. Ich weiß nicht, in wie vielen Folgen Harrison Ford tatsächlich mitspielt, was sie von ihm alles in den Trailer gesteckt haben. Das sieht so ein bisschen aus, ja, komm hier, einen Nachmittag drehe ich ein paar Szenen ab und dann verteile ich das als Flashback.
Ich kann es nicht beurteilen.
Ja,
Helen Mirren scheint so mehr der Dreh- und Angelpunkt der Serie zu werden, glaube ich. Aber könnte richtig cool sein. Paramount Plus ist das Release-Datum 18. Dezember. Keine Ahnung, was das für Deutschland bedeutet. Yellowstone gibt's, glaube ich, auch gar nicht zu gucken hier.
War das nicht auch Sky wahrscheinlich?
Ja,
WoW, irgendwie sowas. Ich
falls wir es unterschlagen haben, That 90s Show, wo es bisher nur diesen kurzen 1-Minute-Teaser gab, wahrscheinlich 19. Januar, wobei offiziell in dem YouTube-Video noch soon steht.
Haben wir Netflix gesagt für die 90s Show?
Netflix.
Ja, Netflix war für mich auch ein bisschen überraschend.
Ja.
Gut, so. Kommen wir zu den richtigen dicken Dingern und da haben wir jetzt nach
nochmal Babylon Trailer.
13,5 Babylon Teaser Trailer, haben wir jetzt den Official Full Length Trailer. Und Alex, sind jetzt alle deine Fragen geklärt?
Nein, überhaupt nicht. Ein gut gemachter Trailer, mega eklektisch geschnitten wieder, noch ein bisschen abgefahrener als die Teaser.
Da fehlt mir fast der Hinweis am Anfang irgendwie für lichtsensible Menschen.
Aber unterm Strich hat er für mich nichts Neues gemacht, oder mehr gebracht, was mir die Teaser schon suggeriert hätten. Und ja, ich möchte den Film sehen, alles ist gut, bleibt dabei.
Damien Chazelle,
Damien Chazelle again, ja.
Whiplash.
Oh, La La Land.
La La Land auch, ja, war ganz gut. Ja. Stellst du La La Land über Whiplash?
Yes.
Okay, inwiefern? Viel? Dolle?
Ja.
Okay.
Ja. La La Land war im Kino einfach, ich bin in andere Sphären entschwoben tatsächlich und meine bessere Hälfte hatte eine halbe Stunde danach noch Heulkrampf tatsächlich. Hab ich noch nie so zerstört gesehen wie nach La La Land tatsächlich.
Okay.
Ist hängen geblieben bei mir dadurch.
Ja, glaube ich. Wenn ein Film dich so mitnimmt, dann alles richtig gemacht, Mr.
Und deswegen, bin ich sehr gespannt. Babylon scheint auch ganz, ganz viel mit unseren Gefühlen zu spielen dann.
Bin ich auch gespannt. Anscheinend hat sich hier aber ein bisschen für mich herausgestellt, dass Margot Robbie so ein bisschen im Vordergrund steht.
Mhm.
Oder so ein bisschen die Geschichte.
Gute Entscheidung, ja. Bewirbt sich auch wieder für Oscar für beste Hauptdarstellerin, glaube ich.
Was mich ein bisschen wurmt, 23. Dezember kommt das in die US-Kinos und mit einem Release in Deutschland um den 19. Januar ist es gerade wieder so eigentlich zu spät für die Bestenliste 2022 hier für uns. Das finde ich ein bisschen blöd.
Na und, ganz, ganz wichtig, was für eine selten dämliche Release-Strategie ist das denn?
Avatar,
Weihnachten mit Avatar 2 quasi in Konkurrenz zu treten, warum?
Ja, außer in Deutschland, da läuft es halt 2 Wochen später.
Ja, das macht für mich keinen Sinn einfach. Also brauchen Sie sich nicht wundern, wenn der quasi, vielleicht nicht komplett floppt, aber ja.
Ja, was mit einem bisschen Abstand noch kommt, ist Finally, das Super Mario Brothers Movie. Der kommt nämlich am 7. April 2023 in die Kinos. Ja. Das heißt, wir haben jetzt nach etlichen Jahren, glaube ich, wo sich Nintendo nie so richtig rangetraut hat, die IP freizugeben, dass sie da jetzt einen Animationsfilm machen. Oder nach dem grandiosen 90er-Jahre Super Mario Brothers Film quasi jetzt nochmal es wagen, ins Kino zu gehen. Machen sie jetzt tatsächlich. Und hier ist der erste Trailer.
Wir hatten den Teaser, glaube ich, ausgelassen. Jetzt haben wir hier den vollwertigen Trailer. Wir hören Chris Pratts Stimme. Klingt wie Chris Pratt, würde ich überraschen. ansonsten muss ich gestehen, war ich mehr positiv überrascht, als ich befürchtet hätte, lass mich so formulieren.
Ja.
Weil Animationen sind boxsolide, kann ich drüber meckern. Ich fand einige Szenen, sahen von der Cinematografie sehr, sehr cool aus. Ne? Zum Beispiel da als Peach mit Toad da Richtung Endgegner läuft so, das sah relativ dick aus. Ich fand auch die Mario Kart Szene, es ist Mario Kart am Start, fand ich richtig cool gemacht auf der Rainbow Road da. Ansonsten muss es halt zeigen, wie es so als Standalone-Film funktioniert, weil ich kenne die halt auch alle nur als ich kann nicht reden, Figuren so aus den Spielen so, und dass die jetzt alle eine vollwertige Stimme bekommen. Ich bin gespannt. Fühlt sich noch alles ein bisschen ungewohnt an? Lass mich so formulieren.
Ja, das finde ich auch. Vom Look and Feel habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil es ist ja auch von Illumination, also die ich unverbesserlich.
Aber die wissen ja, was sie machen, ne? Weil die Dinger sind ja Milliardenfilm-Generatoren.
Aber vom Humor,
ne,
ist das jetzt nichts, wo ich sage, da wird jetzt wirklich mit dem Skalpell feinhumorig gearbeitet, sondern das ist schon sehr Slapstick, sehr, sehr junges Publikum wird, glaube ich, auch damit angesprochen. Da weiß ich nicht, ob ich damit komplett warm bin. Und sie ballern, glaube ich, alles in den Film rein, was irgendwie mit Mario zu tun hat, was Level-Designs angeht, was Fanservice angeht, Mario Kart, alles mit drin. Bin mal gespannt, ob da eine kohärente Geschichte draus wird. Aber wir erfahren es ab dem 7. April 2023.
Du sagst kohärente Geschichte und ich sage, der letzte Trailer, den wir heute mitgebracht haben, ist Cocaine Bear.
Cocaine Bear, das ist schon...
Ja, das sind die Substantive, die ich gerade gesagt habe, für den Fall, dass ihr dem Englischen oder nicht sehr sicher seid, das hat, ob er es wirklich gesagt hat. Ja, es ist Kokain und Bär, so wie Braunbär und Schwarzbär.
Mhm. Ich hatte letztens Poster zu diesem Film gesehen, habe das aber relativ schnell weggedrückt, weil ich dachte, ist wahrscheinlich irgendwie VOD, kriegt man nicht in Deutschland.
Genau,
whatever.
Und dann habe ich gesehen, Elizabeth Banks führt Regie, die ja Pitch Perfect 3 gemacht hat zum Beispiel. Und
das wusste ich nicht, bevor ich gesehen habe, es gibt jetzt auch einen Trailer zu Cocaine Bear, habe den angemacht, dachte, okay, das sieht nach lustigem Trash aus, und dann kam das Universal-Logo.
Oh ja. Also der war nicht so ganz günstig.
Dann war ich verwirrt.
Also erstmal Ray Liotta, glaube ich, eine seiner letzten Rollen, ne?
Kann man jetzt aber wirklich, oder? Wir haben es, glaube ich, schon zweimal gesagt,
zu,
irgendwo
zu
vielleicht
bekommen, genau.
Jetzt aber tatsächlich wahrscheinlich leider.
Ganz lose wohl auf wahren Begebenheiten basierend.
mehr als lose die, wahrscheinlich.
Die Drogenschmuggler müssen notgedrungen quasi aus dem Flugzeug ihre Kokainlieferungen rauswerfen,
ja.
Landen halt im Wald und der Bär verschluckt so ein komplettes Paket mit was weiß ich wie viel Kilo da drin sind und isst high. Und das resultiert, glaube ich, in locker mal, weiß ich nicht, allein in dem Trailer angedeutet schon einem halben Dutzend abgefahrener Morde.
Ja, also er ist im Drogen-
er da die,
und Blutrausch.
Die Wanderer, genau, er ist in einem absoluten Blutrausch und macht da halt die Wanderer, die Rettungskräfte, die Ermittler, die, ja, alle weg, die da so ihm in die Quere kommen. Und es ist auf jeden Fall ganz klar so ein bisschen Richtung Trash, ich kann es nicht ganz ernst nehmen, angelehnt, wobei es dann schon wieder so hier und da so einen leichten ernsten Unterton hatte, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Film das gewuppt kriegt über die gesamte Distanz. Ich fände es gut, wenn er wirklich sagt, wir wissen genau, was wir sind, wir nehmen uns nicht so ganz ernst. Und ich meine, diese Bullet Time am Ende da mit dem Krankenwagen, wo ich mir dachte, bleib dabei, dann ist das ist so ein teil dir ein Sixpack mit deinem besten Freund und könnt ihr mir vorstellen, ganz viel Spaß mit dem Film. Und ich hoffe, dass es sowas wird.
Da hoffe ich auch ganz, ganz, ganz dolle drauf, dass es genauso wird. Auch hier abgefahrener Cast, Aaron Reich ist ja noch dabei. Ganz
Han
viele
Solo.
Bekannte Warm. Gesichter, da poppen auch wieder ein, zwei Game of Thrones Darsteller.
Ja.
Mit auf
ja.
irgendwo. Auch von Sweet Tooth, der kleine hier Newcomer, ich habe seinen Namen gerade nicht auf dem Schirm, ist mit dabei, spielt eine Rolle. Aber ja, es muss auf jeden Fall irgendwie eine trashige Note dabei sein, weil wenn man versucht, irgendwie da einen hochwertigen Look die ganze Zeit reinzukriegen oder was Ernstes zu erzählen, oh, das wird schwierig.
VFX waren okay.
Und Elizabeth Banks mit Drei Engel für Charlie zuletzt.
Big Oof.
Ja, da bin ich mal noch gespannt, ob sie das jetzt quasi mit so einer Art Film besser ja. zusammen.
Aber
bekommt.
Mutig von Universal, lass mich so formulieren.
Auf jeden Fall, ja.
Wir müssen eine ganze Weile warten noch. 24. Februar geht die Nummer in den USA in die Kinos.
Ja.
In Deutschland 6. April.
Das wäre ein Tag vor dem Super Mario Brothers
genau.
Movie.
Genau. Also, ja.
Ich weiß nicht,
wahrscheinlich
ob das
dann
da VOD ist oder ob es einfach ein Tag pre-release.
Wir lassen es euch wissen, würde ich sagen, oder?
Ja, ist noch eine Weile hin. Wir haben noch ein bisschen Zeit und
Weile hin, ja.
wir werden es erwähnen. Cocaine Bear!
Und damit haben wir fertig heute.
Und damit haben wir fertig mit so einem Glanzstück der Kinolandschaft des nächsten Jahres. Freut euch drauf.
Mhm.
Was gibt's sonst noch für Bärenfilme, bärische Filme? Ich habe am Anfang schon gesagt, wir lassen hier nochmal schnell unsere Kontaktdaten raus, damit ihr mir auch helfen könnt, Woman King zu verstehen. Also Instagram, Twitter und oder Facebook, schreibt uns da gerne oder mir. Ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Gerne auch den gleichnamigen Hashtag benutzen.
NSRT Podcast.
Es hört nie auf, Bam. Schön zu sein oder schön zu klingen. Das ist einfach, das kann es jeder merken. 5 Sterne gerne in eurer Spotify-App und auch auf iTunes abgeben. Da freuen wir uns immer sehr. Also bitte, bitte, danke, danke.
Sehr schön. Ja, aber mit mir dürft ihr auch gerne Kontakt aufnehmen. Ich will nichts wissen zu Woman King, aber ich freue mich trotzdem.
Sagst du jetzt deinen Bumble-Namen oder in welche Richtung geht das jetzt?
Ansonsten... Nee, ich würde mich jetzt eigentlich nur noch bedanken wollen bei den Zuhörern fürs Zuhören bis zum Ende durchgehalten, bei dir. Und ich habe aus Fehlern der Vergangenheit gelernt und sage, bis zum nächsten Mal.
Da gehe ich mit. Danke.
Bye-bye.
Ciao, ciao.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.